starken Schneefall hatte auf der Autobahn von Singenrofen. Da hat ihn, hoffentlich kannst du überhaupt kommen. Aber der Markus ist gut angekommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, das ist keine Weltreise von Baden-Baden. Zack, zack ist man hier. Selbst wenn der Schnee fällt, gar kein Problem. In der Tat habe ich heute Morgen auch mal nachgerechnet, wie lange wir uns schon kennen, und ich bin auf 30 Jahre gekommen. Man sieht es uns nicht an. Das war 93, ich kam als Student vom theologischen Seminar, und bei dem Ehepaar, bei dem ich untergebracht war, begannen Bauarbeiten, und als ich dem Tommy berichtet habe, du, jetzt wird auch noch das Wasser abgestellt und der Strom ist sowieso schon weg, dann hat er gesagt, da müssen wir was unternehmen, und so konnte ich dann bei der Familie Berner unterkommen und tatsächlich in seinem Jugendzimmer. Da wurde mal flott eine Matratze ausgelegt und es war nicht ein Wecker, Tommy. Wenn es ein Wecker gewesen wäre, den der Mann gebraucht hätte zum Aufwachen, verteilt im ganzen Raum und ja, so ist es eben, so ist die Wahrheit. Nach einigen Tagen hatte ich auch den letzten Wecker entdeckt und konnte vorzeitig am Abend schon abschalten und dann meinen Freund morgens rütteln, weil er musste richtig früh dann zur Arbeit. Und vielleicht noch eine Anekdote. Wir sind mittwochs immer in die Fußgängerzone gegangen zum Predigen. Und die Rollenverteilung war die, einer predigt, der andere hört aufmerksam zu und applaudiert an den richtigen Stellen. Übrigens, das ist heute auch kein Fehler, an den richtigen Stellen zu applaudieren. Genau. Ich muss schon sagen, da war der Tommy viel mutiger. Ja, und dann bei eurer Hochzeit, ihr werdet euch vielleicht erinnern, durfte ich die Moderation machen. Ja, auch das verbindet uns, und so bin ich richtig glücklich, heute Morgen hier zu sein. Habe ganz liebe Grüße mitgebracht von meiner Frau Nicole, die leider nicht dabei sein kann. Umso mehr freue ich mich, dass mein Papa mitgekommen ist. Und eine Menge Grüße haben wir im Gepäck aus Baden-Baden. Die lassen euch alle grüßen und die beten auch, dass wir eine richtig gute Zeit haben. Wie wäre es, wenn wir zur Predigt kommen? Dann darfst du deine Bibel rausholen. Markus Evangelium, 4. Kapitel, Vers 38. Es sind nur drei Worte. Markus Evangelium 4, Vers 38. Drei Worte, die wir zunächst uns anschauen. Da heißt es: Jesus aber schlief. Jetzt bist du vielleicht überrascht, der Sohn Gottes hat tatsächlich auch geschlafen. Ja, das hat er, weil er war zu 100% Mensch. Er kannte genauso Müdigkeit wie du und ich. Und zunächst einmal ist auch nichts Ungewöhnliches an dieser Aussage, weil regelmäßig schlafen ist ganz in Ordnung. Mal kurz die Frage gestellt, wer hat heute Nacht gut geschlafen? Einigermaßen. Er sagt, oh Mann, das war eine Katastrophe. Seid gesegnet mit Schlaf in den kommenden Nächten, mit Erholung, wenn ihr euch ins Bett legt. Weil so hat sich der liebe Gott das eigentlich gedacht. Aber es gibt tatsächlich Zeiten, da schläft man nicht so wirklich gut. Interessant ist auch, wenn wir weiterlesen, wo denn Jesus geschlafen hat. Und zwar sagt die Bibel das sehr präzise, nämlich nicht im Gottesdienst. So, wenn du eine schlechte Nacht gehabt hast und sagst, oh Mann, ich bin so müde. Ja, wenn der Schlaf über dich kommt, Friede mit dir, keine Anklage, alles easy. Aber bei Jesus war es tatsächlich so, da heißt es, er schlief hinten im Boot. Und dann, ich finde das so interessant, wie präzise die Bibel ist, auf einem Kissen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir auswärts irgendwie übernachten, ich schlafe am liebsten zu Hause. Aber wenn es sein muss auswärts, dann nehme ich auch gern mal mein Kissen mit. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Hey, in manchen Hotels, da denkst du, die haben dir einen Stein hingelegt. Ja. Um euch ein bisschen besser kennenzulernen, vielleicht noch ein paar Fragen. Wer ist Seitenschläfer? Ja, also fast die Mehrheit. Wer sagt, auf dem Rücken ist Bombe? Okay, gibt es so wie ich ein paar, die sich auch auf dem Bauch ganz wohl fühlen? In meiner Kindheit hieß es, die Babys, die du auf den Bauch legst, die werden ganz besonders intelligent. Komm, wir schauen uns mal den Kontext an von dieser Aussage. Wir haben festgestellt, Jesus schlief. Die Bibel sagt uns, wo er geschlafen hat, nämlich im Boot, hinten auf einem Kissen. Und wir lesen mal ein paar Verse drumherum. Das ist im Übrigen immer gut, Kontext anzuschauen. Immer gut, Kontext zu sehen. Markus 4, Vers 33. Da heißt es, Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. Da im Vorfeld siehst du, dass Jesus ganz, ganz viele Gleichnisse gebraucht hat. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Das ist jetzt Übersetzung Hoffnung für alle, aber es gibt in ganz vielen anderen Übersetzungen, wird das folgendermaßen, dieser letzte Vers formuliert, da wird übersetzt mit, so ließen sie denn die Volksmenge gehen und nahmen ihn, Jesus, mit, wie er war. Warum das so bedeutungsvoll ist, müsst ihr euch ein bisschen gedulden, aber sie nahmen ihn mit, wie er war. Markus 4, Vers 37. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Und das kennen wir jetzt, was kommt? Jesus aber, er schlief hinten im Boot auf einem Kissen. So, Jesus, ich bete, dass du uns dein Wort echt aufschließt und dass wir ganz, ganz viel mitnehmen für unseren Alltag, für unser Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du inspirierst und zu jedem Einzelnen jetzt sprichst. In Jesu Namen. Amen. Das Erste, wenn du mitschreibst, ist, Stürme gibt es in jedem Leben. Keiner ist ausgenommen. Jeder kennt Herausforderungen in seinem Leben. Jemand hat mal gesagt, jeder hat so sein Päckchen irgendwie zu tragen und das stimmt auch. Interessant ist in dieser Geschichte, die Jünger gehorchten ihrem Herrn absolut und kamen trotzdem in einen Sturm. So, wenn dir irgendjemand eine Predigt hält und sagt, hey, einmal mit Jesus unterwegs, easy peasy, alles ist super locker. Du kannst in Stürme kommen, selbst wenn du im kompletten Gehorsam mit Gott unterwegs bist. Diese Geschichte zeigt es uns. Jesus sagt, lasst uns zum jenseitigen Ufer fahren. Und die Jünger, die stiegen ins Boot und sie haben exakt getan, was der Herr gesagt hat. Da war nichts Fehlerhaftes dran. So die Tatsache, dass du vielleicht gerade in einem Sturm des Lebens dich befindest, heißt nicht, dass du außerhalb des Willen Gottes bist. Und weißt du, das habe ich in meinem Leben auch schon erlebt. Da kommst du in den Sturm rein und dann gibt es irgendwelche theologischen Besserwisser, die sagen dir ganz genau, wo da die Sünde ist und warum jetzt dieser Sturm in Gang gekommen ist. Aber das ist nicht eine Regelmäßigkeit. Natürlich, Sünde hat Auswirkungen und führt zu Stürmen. Aber es kann auch im Leben Herausforderungen geben, wo du komplett im Willen Gottes bist. Andernfalls, hey, der Apostel Paulus, wenn du ihn anschaust, der wäre ja nie im Willen Gottes gewesen, weil da hat es mal kräftig gestürmt in seinem Leben. Gebt ihr mir recht? Du kannst also genau das tun, was Jesus dir sagt und trotzdem einen Sturm erleben. Im griechischen Grundtext, da wird eigentlich genau gesagt, es war nicht nur ein Sturm, es war wie ein großes Beben. Also das war nicht nur ein Lüftchen, ein Wind, der sich da erhob, sondern genau gesagt war es wie ein großes Beben. Da waren Jesus und seine Jünger in einem leichten Boot auf dem See Genezareth. Für die, die es interessiert, 21 Kilometer ist dieser See lang, 13 Kilometer breit, 209 Meter unter dem Meeresspiegel und an seiner tiefsten Stelle 44 Meter. Vor 2 Jahren oder 3 Jahren waren wir in Israel, sind wir schön auf dem See rumgefahren, alles war ruhiger. Ich habe gedacht, Mensch, wenn es hier mal anfängt zu stürmen, so wie wir es in den biblischen Geschichten, das wäre ja schon ein Abenteuer, aber war bei uns alles ruhig. Und dennoch gibt es Fallwinde, die sich so im Zusammenspiel der unterschiedlichen Luft Erwärmung, also wenn vom Golangebirge so der kalte Wind vom Osten auf den warmen See fällt, dann kann das ganz schnell mal zu einem richtig heftigen Orkan führen. Und genau das haben die Jünger um Jesus erlebt. Da waren erfahrene Fischer, die ihr Leben auf dem See verbracht haben und hier in diese Situation kommen und sagen, hey, das ist alles zu spät, so einen Sturm haben wir noch nie erlebt. Markus 4, Vers 38, und sie weckten ihn auf, sie weckten Jesus auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Also ich finde schon, das ist ein Vorwurf, oder? Ich möchte sagen, auch wenn du in einem Sturm bist, Gott bricht seine Verheißung, sein gutes Wort niemals. Zweitens, Gott hält sein Wort immer. Was hat denn Jesus genau gesagt? Kommt, lass uns mal so biblische Exegesen sein, mal genau draufschauen. Was hat denn Jesus gesagt? Hat er gesagt, wir setzen mal über, wir versuchen es. Vielleicht gehen wir auch auf halber Strecke unter. Probieren wir mal unser Glück. Jesus war sehr eindeutig. Er hat gesagt, hier gibt es einen Startpunkt und da drüben ist das Ziel und da geht's hin. Er hat überhaupt nicht offen gehalten, dass es vielleicht nicht zum Ziel führt. Wenn Gott etwas verheißt, dann sagt nicht, oh, er bringt es nicht zu Ende. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er hält sein Wort und hey, seine Versprechungen, seine Verheißungen, sie gelten für dich. Sein Ja ist ein Ja. Was bin ich dankbar, dass er kein Mensch ist, der lügt. Wenn Gott etwas verheißt, dann sagt er nicht, ich bringe dich einfach nur zur Hälfte und dann gehst du unter. Wenn Gottes Verheißungen gibt, dann sagt er, hey, ich führe dich aus dem Sturm heraus. Aus dem Sturm der Krankheit, aus dem Sturm der existenziellen Sorgen und Nöte, aus dem Sturm der Beziehungskonflikte. Egal in welchem Sturm es gerade ist, Gott hat eine Verheißung für dich und diese Verheißung sagt, hey, wir werden ans andere Ende kommen. Wenn es irgendjemand glaubt, sagt mal einfach ein lautes Amen. Das darf man in einer Kirche ruhig sagen. Was wir sehen ist, dass die Verheißung, das Wort von Jesu, immer angefochten wird. Zwischen dem Empfang einer Verheißung und der Erfüllung, da stecken oftmals Stürme dazwischen. Das läuft nicht immer wie am Schnürchen. Jetzt kommt vielleicht einer der wichtigsten Punkte, die du wissen solltest, wenn du dich gerade in einem Sturm deines Lebens befindest. Es gibt eine übernatürliche Ruhe inmitten des Sturms. Markus 4, Vers 36, sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Wie war denn Jesus? Er war hundemüde. Na klar, warum? Auch da ist Kontext wieder wichtig. Und dann springen wir mal in das, was Matthäus berichtet, weil er erzählt auch von dieser Geschichte. Und dann wirst du sehen, was da alles los war. Matthäus 8, Vers 1. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger, warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Jetzt lag da ein riesiger Gottesdienst hinter Jesus. Er hat gepredigt über das Reich Gottes, viele Gleichnisse und so weiter. Jetzt kommt hier dieser schwerkranke Mann, er heilt auch ihn. Da müsste man doch sagen, hey, für einen pastoralen Alltag müsste jetzt auch mal Feierabend sein, oder? Jetzt könnte man doch mal eine Pause machen und mal zur Schwiegermama von Petrus gehen. Boah, die kocht immer so lecker. Da kriegst du einen Hummus und Oliven und Datteln und Petrusfisch. Alles vom Feinsten. Ja, gesagt, getan. Dann gingen sie dorthin. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, Vers 14, da lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Die Stirn war heiß und die Küche war kalt. Jesus ergriff ihre Hand, sofort verschwand das Fieber. Sie konnte sogar aufstehen und für ihre Gäste sorgen. Jetzt müsste man sagen, hey, und jetzt die Füße hoch, oder? Obersten Hosenknopf aufgemacht, schön essen, Feierabend. Am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Hey, das ist nichts Angenehmes, wenn ein Mensch von Dämonen gequält wird und zu dir gebracht wird und du betest und Frieden kommt hinein. Aber das ist wirklich ein Kampf. Und hier bringen sie die Menschen, die von Dämonen beherrscht wurden, zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, die Besessenen wurde frei und alle Krankheiten geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Als Jesus merkte, dass die Menschenmenge um ihn immer größer wurde, wollte er sich von seinen Jüngern mit einem Boot an das andere Ufer des Sees fahren lassen. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Stell dir das mal vor, so ein langer Tag, gepredigt, geheilt, Dämonen ausgetrieben, Schwiegermama noch wieder fit gemacht. All das und jetzt kommen auch noch theologische Streitgespräche. Das brauchst du überhaupt nicht. Da kommt hier ein Schriftgelehrter, sagt, Lehrer, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortet ihm, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat Jesus, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Danach stieg Jesus in das Boot, fuhr mit seinen Jüngern weg, wie er war, nämlich, der war müde, hatte tausende Menschen gedient. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Manchmal kann man das vielleicht nicht genau nachvollziehen, aber wenn man gepredigt hat, das allein kostet schon viel Kraft, aber viel mehr Kraft kosten die vielen, vielen Ansprachen, Gespräche, Gebete und wenn du für Menschen da bist, das ist nicht so easy und ich kann komplett verstehen, dass Jesus hier müde war. Und sicherlich trägt ein arbeitsreicher Tag mit dazu bei, dass man gut schläft. Kostenloser Ratschlag. Was ist mit den Jüngern? Hey, die hatten das doch genauso miterlebt. Was war mit ihnen? Nun, sie befinden sich mitten in dem Sturm. Alles geht drunter und drüber. Und dann werden die Jünger gereizt. Warum? Weil sie schauen auf den Sturm und sehen, da ist ein Jesus, den bockt es überhaupt nicht. Der schläft einfach. Was war? Jesus, natürlich war er müde, aber er hatte eine übernatürliche Ruhe mitten im Sturm. Und weißt du, ich weiß, von was ich rede, weil ich kenne das. Und das ist ein Wunder, das nur Gott tun kann. Wenn es drunter und drüber geht im eigenen Leben und dann spürst du, wie plötzlich Shalom, Frieden von Gott kommt, dich einhüllt und du sagst, und seine Verheißungen gelten dennoch und wir werden drüben ankommen. Aber so weit waren die Jünger nicht. So weit waren sie nicht. Sie schauten viel mehr auf den Sturm, anstatt dass sie sich auf die Ruhe, die in Jesus zu finden ist, konzentrieren. Das ist der Punkt. Und wir können uns in unserem Leben immer auf unsere Herausforderungen konzentrieren. Wir können Gott anklagen, können sagen, du unternimmst gar nichts, du schläfst. Oder wir sagen, Herr, schenk mir von deiner übernatürlichen Ruhe jetzt mitten hier im Sturm. Vor einigen Jahren waren wir in Südafrika, haben eine Safari mitgemacht. Das ist was Wunderbares. Und dann zog ein Sturm auf. Und der Ranger sagte, haltet euch jetzt gut fest. Ich werde voll Speed geben. Und das hat er auch gemacht. Und du hältst dich fest bei einer Safari. Weißt du warum? Keinesfalls willst du aus dem Auto kippen. Alter, hast du schon die Löwen gesehen und die Elefanten und alles andere. So, wir haben uns festgehalten und es war echt eine wilde, rasante Fahrt. Und dann tat ich Folgendes. Während dieser Fahrt konnte ich den Ranger im Seitenspiegel sehen. Und wisst ihr, als ich ihn so angeschaut habe, da hat er gelacht von einem Ohr zum anderen, weil es seit Monaten nicht geregnet hatte. Der hat sich so gefreut über jeden Regentropfen, der runterkam. Und obwohl die Fahrt so wild war, war ich voll cool, weil ich sah sein Gesicht und dachte, solange der sich freut, ist alles gut. Und genau dieses Prinzip zählt in den Stürmen unseres Lebens, dass wir uns auf Jesus fokussieren. Sie wecken Jesus und interessant ist ja, dass der Sturm gar nicht Jesus geweckt hat, sondern das zeigt wieder sein liebevolles Herz. Er wacht auf, als die Jünger rangehen. Und dann sieht er diesen Sturm Und im 39. Vers heißt es dann, und Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Im griechischen Grundtext wird es viel massiver ausgedrückt. Da wird eigentlich nicht, schweig still, sei ruhig, Sturm. Im Grundtext wird es viel drastischer ausgedrückt. Da heißt es eigentlich, Sturm, halt's Maul. Schaut mich nicht so an, das Grundtext ist schuld. Aber ich möchte sagen, warum mir das wichtig ist. Und zwar aus folgendem Grund. Weil Jesus genauso dämonische Mächte angesprochen hat. Genau mit der gleichen Formulierung. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Markus 1, Vers 34. Jesus heilte viele Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er den bösen Geistern zu schweigen, denn sie wussten genau, wer er war. Wann immer das von diesem Austreiben, Ekbalo im Griechischen, wenn er die Dämonen angesprochen hat, hat er gesagt, hey, schweigt still, halt's Maul. Ich will von euch gar nichts wissen, von eurem Dreck und von euren Lügen und von dem Zweifel, den ihr sehen wollt. Da hat Jesus sich ganz entschieden dagegen gewendet. Und was tut er hier? Er wendet sich gegen den Verursacher des Sturms. Jemand kam vor kurzem erst zu mir, er sagt, du, Markus, wie ist denn das? Jemand hat mir gesagt, meine Krankheit, die hat jetzt Gott geschickt. Ich sage, no. Verursacher der Krankheit ist der Teufel, die alte Schlange, der Lügner, der Verderber, der sich nimmt, was ihm nicht gehört. Im Gegenteil, wir gehen dagegen an, gegen den Verursacher des Sturms. Wenn du im Sturm deines Lebens bist, dann nimm Jesus mit, der dir übernatürlichen Frieden gibt, Ruhe gibt in deinem Leben und nicht nur das, der aufsteht und sich entschieden gegen den Sturm wendet. Er bedrohte den Sturm, genauso wie er die Dämonen bedrohte. Jesus war sichtlich zornig auf den Ursprung des Sturms. Es braucht eine Vollmacht von Jesus, um im Sturm und Glauben, Vertrauen zu haben, entschieden dagegen aufzustehen. Markus 4, Vers 40, warum habt ihr Angst, fragt Jesus seine Jünger. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Markus 4, Vers 41, und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Also es gab eine neue Offenbarung der Jünger über Jesus. Sie nahmen ihn mit, wie er war. Er war nicht nur müde. Sie nahmen ihn mit, wie er war, in ihren Augen, als ein Mensch, der besondere Fähigkeiten hat, der übers Reich Gottes lehrte, ja, bei dem auch Wunder geschehen sind, aber jetzt, das hatten sie so noch nicht erlebt, dass er aufsteht gegen einen Sturm. Ich glaube, dass wir alle immer wieder Offenbarungen brauchen über Jesus, immer wieder. Sag nie, ich habe schon alles gesehen, ich habe schon alles erlebt. Nein, nein. Und besonders in Zeiten des Sturms richtest du deinen Fokus, deinen Blick auf dem, der Frieden gibt, der Ruhe schenkt, übernatürliche Ruhe inmitten der Herausforderung. Ich fasse zusammen, Stürme gehören zum Leben. Zweitens, Gott hält sein Wort, glaub seinen Verheißungen. Es gibt eine göttliche Ruhe mitten im Sturm. Ergib dich nicht einfach dem Sturm, sondern geh in Vollmacht gegen den Verursacher des Sturms. Was bin ich dankbar, dass wir Jesus haben dürfen. Was bin ich dankbar, dass er all unsere Schuld getragen hat in unserem Leben. Meine Schuld getragen hat. Es war am Ende des letzten Jahres, da kam ein Anruf, ich war mit dem Auto unterwegs, Sekretariat rief an, sagt, Markus, kannst du mal bei Frank vorbeifahren? Der hat angerufen, dem geht es überhaupt nicht gut. Frank ist etwa mein Jahrgang und hatte ganz viele gesundheitliche Baustellen. Wenn er anruft, wusste ich, da ist Zeit geboten und so habe ich die zwei anderen Termine, wo ich auf dem Weg war, abgesagt und bin zu Frank gefahren. Er öffnete mir die Türe und hieß mich willkommen. Dann gingen wir an den Esszimmertisch und da sagte Markus, ich habe eine Frage. Ist es Selbstmord, wenn ich die Dialyse, die mich jetzt schon so mein Leben lang begleitet oder seit vielen, vielen Jahren begleitet, wenn ich sie absetze? Ich habe gesagt, nein, Frank, ich glaube nicht, dass das Selbstmord ist, sondern du entscheidest einfach, dich gegen diese Maßnahme, die dein Leben verlängert. Er sagt dir, weißt du, ich bin so müde mit all dem. Ich sag, du, wir glauben auch, dass Gott dich heilen kann. Bist du offen für die Option? Ja, klar. Und haben wir miteinander gebetet. Aber irgendwie spürte ich in ihm, er will eigentlich zu Jesus gehen. Und dann haben wir so uns über die letzten Jahre, die wir miteinander unterwegs waren, unterhalten. Wir haben gelacht und auch geweint. Es war eine ganz intensive Zeit. Und dann hat Frank am Dienstag, freitags war das, am Dienstag hat er wieder angerufen, ob ich nochmal vorbeikommen kann. Ich sage, ja klar, bin ich zu ihm gefahren. Sagte, Markus, ich möchte gerne meine Beerdigung mit dir durchsprechen. Ich sage, wow, das ist ja heavy. Und er machte das in einer Ruhe, in einem Frieden, den nur Jesus schenken kann, mitten im Sturm. Nach mir kam der Bestatter, hat mit ihm alles abgesprochen. Eine Stunde, nachdem ich weggegangen bin, hat Frank die Augen geschlossen und ist in die Ewigkeit gegangen. Also wir haben oft so eine Vorstellung, wie Heilung aussieht. Aber weißt du, was ich weiß? Es ist in der Ewigkeit. Kein Schmerz ist mehr da, kein Leid, all das, was ihn so viele Jahre beschäftigt hat, ist alles geheilt in der Ewigkeit bei Gott. Aber was mich so sehr beeindruckt hat, ist, mit welchem Mut, mit welchem Frieden, mit welcher Ruhe er Schritt um Schritt gegangen ist. Am Wochenende waren nochmal alle da, die ihm wichtig waren. Er hat sie angerufen, hat gesagt, kommt nochmal vorbei. Dann wurde er miteinander gebetet und dann ist er am Dienstag, kurz nachdem ich bei ihm war, einfach zu Jesus gegangen. Weißt du, es gibt einen Frieden inmitten des Sturms. Und dafür möchte ich gern beten. Schließ einfach mal deine Augen. Jesus, danke, dass du immer an unserer Seite bist, dass du uns niemals aufgibst. Danke für deine wunderbaren Pläne in jedem einzelnen Leben. Und du siehst die Herausforderungen, wenn sich jeder Einzelne gerade gegenübergestellt fühlt. Du weißt um die Sorgen, um die Nöte und niemand hier im Raum ist dir egal. Du kümmerst dich um jeden Einzelnen. Ich spüre in meinem Geist, dass Gott jemanden auch zusprechen will, Frieden und Shalom in deiner Situation. Du hast so Angst auch vor dem Sterben und Gott sagt dir, ich komme mit meinem Frieden in dein Leben und nimm dir diese Angst heute an diesem Tag und begleite dich mit meinem Frieden. Und danke, Jesus, dass du auch Beziehungen heilst, Ehen wiederherstellst, Beziehungen von Eltern zu Kindern in Ordnung bringst. All das ist möglich bei dir, oh Gott. Und danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir ewiges Leben haben können. Und während wir alle unsere Augen geschlossen haben, darum bitte, dass niemand umherschaut. Ich möchte gerne eine Frage stellen, die richtet sich an die Menschen, die heute Morgen hier sind. Wenn sie hier sind und sagen, ich habe diesen Jesus nicht in mein Leben eingeladen. Mir fehlt eigentlich eine lebendige Beziehung zu Gott. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn gerne erleben. Dann möchte ich mein Leben mit ihm führen. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte auf diesen Ruf eine Antwort geben, dann lade ich ein, einfach die Hand dem Himmel entgegenzustrecken, zu signalisieren, Jesus, heute Morgen möchte ich meine Entscheidung festmachen, mein Leben möchte ich dir geben. Vielen Dank, Dankeschön. Ich möchte fragen, ob noch jemand hier ist, auf den das zutrifft, der heute Morgen sagt, ich möchte mein Leben in die Hände des allmächtigen Gottes legen. Dankeschön. Wunderbar. Wunderbar. Ich möchte noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist, der sich dazu gesellen will zu diesen kostbaren Menschen, die sich gerade schon gemeldet haben. Ja, ganz hinten. Vielen Dank. Dankeschön. Dann lade ich euch alle ein, mal aufzustehen. Und ich würde mich so freuen, wenn diejenigen, die sich gemeldet haben, zusammen mit mir beten. Und alle anderen lade ich auch ein, zur Unterstützung mitzubeten. Ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus. Komm, lass uns beten. Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld und reinige mich von allem Bösen. Danke, dass ich dein Kind bin und mich niemand von dir trennen kann. Jesus, dir will ich vertrauen. In jeder Situation meines Lebens. In Jesu Namen. Amen, Amen. Und wenn du sagst, Markus, bete noch für mich, ich bin gerade in einem Sturm, dann streck einfach deine Hände dem Himmel entgegen. Ich möchte beten für jeden Einzelnen, der das betrifft, für jeden, der gerade in Herausforderungen ist. Danke, Herr, dass du das siehst. Du weißt um alles und wir wenden uns jetzt in der Autorität, die in deinem Namen liegt, im Namen von Jesus Christus, wenden wir uns gegen den Verursacher des Sturms, gegen alle Bosheit, gegen alles Dämonische, gegen alles Finstere und wir rufen deine Herrschaft, oh Gott, aus über jedem einzelnen Leben. Danke, dass du jetzt eine Wende bringst hinein in jede Situation. Du bist es, der den Sturm beruhigt. Du bist es, der sich dagegen stellt. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen und dass bei dir alles möglich ist, dem, der dir vertraut. Und das tun wir, Herr. Wir wollen es tun. Wir wollen dir vertrauen, deinem Wort, weil du hältst deine Verheißung. Du lässt uns nicht untergehen. Deine rechte Hand ist stark genug, um zu retten, um zu heilen und um zu befreien. All das ist bei dir zu finden. Und Jesus, das spreche ich aus hinein in diesen Raum, auch in den Raum des Geistes, die unsichtbare Welt hinein. Danke, Jesus, dass wir hören werden von den großartigen Dingen, die du heute Morgen getan hast. Wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen, Amen, Amen. Hey, wie wäre es denn, wenn wir Jesus Christus einen majestätischen Applaus geben? Ha? Wie wäre es denn?
Amen. Wir dürfen gerade stehen bleiben, weil wir auch schon am Ende des Gottesdienstes angekommen sind.